ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Autoindustrie mitten in Berlin-Charlottenburg. Damit ist bald Schluss. Der Dienstleister IAV, der zum VW-Konzern gehört, will den Berliner Standort schließen. 1250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen seit letzter Woche nicht mehr, wie es mit ihren Jobs weitergeht. Einige von ihnen hat Helena Dähler heute Mittag getroffen.
Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen heute keine reguläre Mittagspause. Sie gehen mit Trillerpfeifen und Transparenten zur Kundgebung, um für ihre Jobs zu kämpfen. Auch Sebastian, der seit 15 Jahren als Entwickler im Unternehmen ist.
Die Aufträge sind sehr mau aktuell. Wir haben hochqualifizierte Leute. Auch die Leute in Deutschland kosten viel Geld. Das merkt man halt auch und das ist halt das Kernproblem der ganzen Geschichte.
Die IAV hat der Berliner Belegschaft einen Wechsel nach Gifhorn angeboten. Dort in der Nähe des VW-Sitzes in Wolfsburg ist der größte Standort. Für viele sei das aber keine Option, sagt Jan Brauburger, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Metall Berlin.
Den Kollegen und Kolleginnen hier in Berlin wird ein vergiftetes Angebot gemacht. Aber die haben natürlich ihre Familien hier, die haben ihre Lebensmittelpunkte hier. Und die Personalleitung weiß ganz genau, die Kollegen und Kolleginnen hier werden das Angebot in der Regel nicht annehmen.
Sowohl die Gewerkschaft IG Metall als auch Stimmen aus der Politik werfen der Geschäftsführung und dem CEO Jörg Astalosch vor, Gesprächsangebote auszuschlagen.
Wir kriegen keine Antwort. Und das kann es nicht sein. Das ist kein Umgang. Und das kennen wir auch so nicht. Ich habe mit Herrn Astalosch telefoniert und gesagt, ich möchte bitte weitere Entwicklungen nicht aus der Presse erfahren. Wir haben sie aber aus der Presse erfahren. Das ist nicht in Ordnung.
Die IAV entwickelt unter anderem Antriebstechnologie und ist stark von der Autoindustrie abhängig, die derzeit in einer tiefen Krise steckt. Tanja Schneider, Betriebsratsvorsitzende der IAV, sagt, man habe viele andere schwierige Zeiten schon überstanden. Die Mitarbeiter würden eigentlich alles mitbringen, um auch diese Krise zu meistern.
Es wurden keine Pläne für die Zukunft entwickelt. Also unsere Ingenieurinnen und Ingenieure können auch andere Dinge, die müssen nicht automobil machen. Sie haben unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt.
Spätestens Mitte nächsten Jahres soll hier am Standort Berlin Schluss sein. Das Betriebsgelände soll dann verkauft werden. Aufgeben wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber noch nicht. Und auch Jan Brauburger von der IG Metall bleibt kämpferisch.
Vorbei ist es auch erst, wenn hier tatsächlich das letzte Mal das Tor zugemacht wird. Wir als IG Metall und die Betriebsräte, wir glauben an eine Zukunft der IAV, insbesondere auch an einem Standort in Berlin.
Dafür braucht es aber eine Geschäftsführung, die zum Gespräch bereit ist.
Kundgebung beim VW-Tochterunternehmen IAV in Berlin. RBB24-Reporterin Helena Dähler war dort. Ein AfD-Politiker, der für Windkraft wirbt. Das ist überraschend, einerseits. Andererseits ist es ja immer schon so, dass sich viele Menschen dann mit Windkraftanlagen anfreunden, wenn sie direkt davon profitieren. Und das gilt offenbar auch innerhalb der Partei, die Wahlkampf gegen die Energiewende macht und den Windkraftausbau auch in ihren offiziellen Programmen ablehnt. RBB24-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow berichtet aus der Nähe von Prenzlau, wo Windkraft Jobs schafft und Strom billiger macht.
Mehr als zwei Dutzend Windräder drehen sich rund um das Dorf Güstow, unweit der Uckermark-Kreisstadt Prenzlau.
Mich stört das nicht, ich bin damit aufgewachsen,
sagt Felix Teichner. Das Grundstück seiner Familie liegt nur etwa 800 Meter entfernt von einer Windkraftanlage. Teichner ist AfD-Landtagsabgeordneter und Ortsvorsteher in dem etwa 130 Einwohner zählenden Dorf Güstow. Der Ortsbeirat, die Stadtwerke Prenzlau und ein Windparkbetreiber hätten dafür gesorgt, dass Dorfbewohner über einen speziellen Stromvertrag Vorteile aus einem Teil des Windparks ziehen.
Güstow profitiert von erneuerbaren Energien in der Form, dass wir hier einen Betreiber haben, MLK, die haben zwei Windkraftanlagen hier stehen und über den Stadtwerke-Stromtarif, der ohnehin einer der günstigsten ist, bekommt man am Ende als Anwohner Güstows und auch Basedows 180 Euro erstattet.
Über das Windenergieanlagenabgabengesetz, das Betreiber auf Basis der Anlagenleistung zu Zahlungen verpflichtet, erhält Güstow weiteres Geld.
Und unser Ortsteil erhält jetzt Stand diesem Jahr 26.000, um zum Beispiel Dorfplätze schön zu machen, eine neue Ausstattung fürs Ortsgemeindehaus oder vielleicht auch um ein paar Wege zu pflastern. Also solche Sachen, die man sich sonst eigentlich sich nicht leisten könnte.
Der AfD-Politiker Felix Teichner steht mit seiner Politik vor Ort im Widerspruch zur AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel. Sie hatte im Bundestagswahlkampf gefordert:
Wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!
Eine Rede, die Teichner verärgert hatte, das habe er ihr auch gesagt. Windmühlenabriss würde Enteignung bedeuten, das passe nicht zur AfD.
Weil ich kritisiere natürlich auch die Energiewende in der Form, wie sie passiert ist. Ich bin aber auch, denke ich, sehr technologieoffen und sage, wir müssen natürlich irgendwann weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien. Also ich glaube, da bin ich eigentlich gar nicht weit weg von der Partei, aber ich denke, dass manchmal auch zu wenig differenziert wird.
Die AfD-Politik ist widersprüchlich. Da ist AfD-Landtagsfraktionschef Bernd, der immer wieder einen Stopp der Energiewende fordert. Und da ist AfD-Fraktionsmitglied Teichner, der sich vor Ort bemüht, dass die Akzeptanz unter Windparkanwohnern wächst, schätzt Bianca Butmann vom Betreiber MLK ein.
Herr Teichner ist natürlich als Vertreter der AfD eine Person, die auch offen dafür ist, aber eben darauf besteht, dass eben die Anrainer partizipieren. Und in dem Moment, wo sie partizipieren, wird es unterstützt. Ne?
Teichner sagt, er wünsche sich Speichertechnologie für die Windräder rings um sein Dorf und ein energieautarkes Güstow. Dann würden Familien nicht aus dem Dorf wegziehen und Häuser nicht zerfallen.
Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion für Brandenburg. Mit 24 Jahren getötet im märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf. Heute wurde an Ufuk Sahin erinnert und ein Gedenkstein enthüllt. Viele Jahre nach der Tat ist das, die war schon 1989. RBB24-Inforadio-Reporter Nico Hecht hat der Familie des Getöteten heute zugehört, genau dort, wo es damals passiert ist.
Der damals 24-jährige Ufuk Sahin ging spazieren. Sein Begleiter sagte später bei der Polizei aus, sie wären vom Täter rassistisch bepöbelt worden. Als dieser Krach hielt, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, habe Sahin zu ihm gesagt, hey, du bist ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, was soll das? Daraufhin sticht der Täter Sahin in die Leiste, erwischt die Hauptschlagader, das Opfer verblutet. Überall vor dem Haus war Blaulicht zu sehen gewesen, erinnert sich die Schwester Bayham Sahin.
Wir konnten nicht mal rangehen. Wir haben das alles miterlebt, wie er seinen Kopf geschüttelt hat und so. Das war eine sehr schlimme Situation, wie ich den meinen Bruder gesehen habe. Und meine Mutter da gebrüllt hat vom Weinen. Mein Vater, Schock.
Bei der Enthüllung des Gedenksteins heute spricht auch der Sohn des Opfers, der damals 2-jährige Aykut Sahin. Seine Rede wird simultan übersetzt. Nach dem Verbrechen war seine Mutter mit ihm aus Angst in die Türkei gezogen. Doch natürlich habe diese Tat sein Leben geprägt. Aber er habe nie Hass gegen Deutsche empfunden.
Ich glaube, wenn wir lernen, die Welt aus einer anderen, größeren Perspektive zu beachten, würden wir erkennen, wie sinnlos es ist, uns in Kategorien einzuordnen und uns durch Rassismus voneinander zu trennen und uns gegeneinander abzugrenzen.
Im Prozess hatten Ermittler ausgesagt, der Täter habe von seinem Ärger berichtet über so wörtlich all die Kanacken. Doch das und die ausländerfeindlichen Pöbeleien reichten dem Gericht damals nicht, um ein rassistisches Motiv oder eine Mordabsicht zu erkennen. Der Täter sei 5 Jahre in Haft gewesen und dann zurück in den Kiez gekommen, sagt Aykut Sahin heute. Wichtig sei ihm, dass der Gedenkstein auch als Mahnung empfunden werde, so Ufuk Sahins Sohn. Denn bei Besuchen in Berlin erlebe er Rassismus immer noch als ein Problem.
Unser Reporter Nico Hecht war das. Hier kommt eine Idee für Ihr Himmelfahrtwochenende. Also, falls Sie frei haben. Wie wäre es mit einer Radtour im Lausitzer Seenland? Und zwar am Sedlitzer See, dem größten künstlichen See in dem Gebiet. Dort kann man jetzt an einem ganz besonderen Rastplatz Halt machen. Heute sind ein neuer schwimmender Steg und ein Infopunkt offiziell freigegeben worden. RBB24-Reporterin Aspasia Opitz hat sich das mal angesehen.
Dunkle Wolken, kräftiger Wind und ein ordentlicher Wellengang auf dem Sedlitzer See. Zum Baden lädt das Wetter heute eher nicht ein, es sei denn, man ist wirklich hartgesotten. Trotzdem herrscht Aufbruchsstimmung, denn direkt am Ufer sind heute ein neuer Infopunkt und ein schwimmender Steg freigegeben worden. 160 Meter lang und damit der längste auf einem Binnengewässer in Brandenburg, sagt Detlef Wurzler vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Für einen Binnensee ist das, denke ich, schon eine beachtliche Größe. Und hier mit dem Infopunkt haben wir einen Anlaufpunkt für die Gäste, für die Touristen, aber auch für die Einheimischen natürlich, der sich sehen lassen kann.
Direkt neben dem Steg können Besucher jetzt an mehreren Stationen mit Hörgeschichten und Bildern mehr über die Entstehung des Sees und den Naturschutz im Lausitzer Seenland erfahren. Und wer auf dem schwimmenden Steg steht, bekommt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, übers Wasser laufen zu können. Doch der Ausbau rund um den Sedlitzer See ist noch längst nicht abgeschlossen, sagt Detlef Wurzler.
Also wenn das dann am 29.06. tatsächlich der See komplett freigegeben ist zum Bootsfahren, dann werden auch Anlegemöglichkeiten an diesem Steg noch sich befinden, sodass man mit dem kleinen Motor, Paddel, Segelboot dann auch anlegen kann.
Denn die Freigabe des Seenverbundes Ende Juni ist das große Ziel, auf das im Lausitzer Seenland derzeit hingearbeitet wird. Doch es geht dabei nicht nur um Tourismus, sagt Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer.
Wir haben natürlich hier ein maritimes Gewerbegebiet gegründet und das ist wichtig. Natürlich Tourismus auf der einen Seite, die Einwohner freuen wir uns natürlich auch, wenn sie das alles nutzen können, aber natürlich brauchen wir auch Unternehmen, die das Ganze dann hier nutzen können, wo man Boote kaufen kann, Boote reparieren lassen kann und dazu haben wir am Sedlitzer Nordufer den Standort.
Bis zur Freigabe des kompletten Seenverbundes Ende Juni dürfte dann hoffentlich nicht nur das Wetter sommerlicher sein, sondern auch die letzten Baustellen verschwunden sein.
Am Sedlitzer See gibt es einen neuen schwimmenden Steg. Aspasia Opitz war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Heimke Burkhardt und Silja Sodke. Auch wenn jetzt im Mai die Paarungszeit bei Igeln beginnt, gibt es doch eine traurige Tendenz. Die Zahl der stachligen kleinen Tiere nimmt immer mehr ab. Der Verein Igelmuttis im brandenburgischen Brieselang hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, über Igel und ihre Bedürfnisse zu informieren.
Komm mal her hier, das will ich mal sehen.
Katja Lampe ist eine der Igelmuttis und füttert gerade eine kleine Igelin mit Maden. Erna hat sie genannt. Seit Dezember im Winterschlaf ist das Jungtier erst vor kurzem wach geworden und jetzt in echter Topform.
Kulleraugen sind feuchtes Näschen, also sie ist gesundheitlich in einem sehr guten Zustand.
Was an ein kleines Wunder grenzt, denn als das Igelbaby im vergangenen September zu Katja Lampe kam, war es von Parasiten befallen und wog gerade noch 60 Gramm. Und heute?
590 Gramm, ein gutes Gewicht. Das sind die schönsten Momente, wenn aus so einem winzigen kleinen Igel, der hier mehr tot als lebendig ankommt, dann ein so stattliches, wunderschönes, hübsches Tier wird.
Die Igelpopulation ist in den vergangenen Jahren um 30% gesunken. Katja Lampe konnte allein in dieser Saison 85 dem Tod geweihte Igel aufpäppeln. Sie waren
total dehydriert, total abgemagert, unterernährt, weil die schon mit einem viel zu geringen Gewicht in den Winterschlaf gehen, weil das Nahrungsangebot viel zu gering ist. Ja, das Insektensterben ist wirklich so dramatisch, dass der Igel, dem fehlt einfach die Nahrungsgrundlage. Und es ist so einfach, was zu machen für die Igel.
Nämlich jetzt im Frühjahr einfach mal den Garten nicht aufräumen und zum Beispiel Totholzecken und Steine auftürmen.
Hier drunter leben Igel. Und nicht nur Igel, sondern da leben auch die Käferchen und Insekten, die Igel fressen.
Mehrere Wasserstellen und unberührte Randstreifen als luftiges Sommerversteck zur Verfügung stellen, das rät Katja Lampe. Die Lehrerin hat 2019 eine dreibeinige Katze adoptiert und ist kurz darauf auf den Igel gekommen. Inzwischen leben bis zu 25 der Stachelkugeln bei ihr, zeitweise oder für immer. Vor kurzem hat sie mit drei weiteren Auffangstationen einen Verein gegründet, um Nicht-Igel-Experten aufzuklären.
Wenn ich merke, dass die Menschen sich anfangen, für das Wildtier Igel zu interessieren und wenn ich merke, die haben auch Bock zu helfen, die wollen auch, dass es dem Igel gut geht. Ne? Das ist auch was ganz, ganz Tolles. Deswegen machen wir unter anderem auch den Igelplausch.
Der Igelplausch ist eine Art Infoveranstaltung. Auch heute sind wieder mehr als 30 Menschen ins Vereinsheim der Wasserfreunde Brieselang gekommen, die wissen möchten, wie sie den Igeln in ihrem Garten Gutes tun können. Katja Lampe beantwortet alle Fragen.
Ist es nicht ausreichend, wenn man nach dem Winterschlaf, so Mai, Juni, und vor dem Winterschlaf, September, Oktober zufüttert und im Sommer nicht?
wir, die dieses Elend sehen, was hier ankommt bei uns, sagen, ganzjährig zufüttern.
Die Igelinteressierten nehmen viele nützliche Tipps mit aus dem Igelplausch.
Das ist eine schöne Idee, um einfach mit anderen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Was haben andere für Erfahrungen gemacht? Und für uns selber auch, um natürlich dazuzulernen.
Die Übergänge zu einem Garten, wo ein Mähroboter ist, das abzusichern, das fand ich sehr interessant.
Und deswegen möchte ich jetzt aus meinem Haus da auch einen schönen igelfreundlichen Garten machen.
Viele Igelplauschbesucher werden künftig ein sorgsames Auge auf die kleinen Gartenbesucher haben. Und Igelmutti Katja Lampe hofft zudem auf eine Art Signalwirkung.
Das ist so ein bisschen wie ein Multiplikator. Multiplikatoren, die wir dann hier ausbilden, die tragen das Wissen weiter nach außen. Die geben dem Igel eine Lobby.
Die kleinen Tierchen offensichtlich brauchen. Der nächste Igelplausch in Brieselang ist für den Herbst vorgemerkt.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.